Hi und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Noah Ast, ich bin Coachin für Führungskräfte und unterstütze Sie mit meinem Unternehmen Leading Mindfully darin, einen für sich authentischen und wirklich wirkungsvollen Führungsstil zu finden und zu leben. Und in diesem Podcast widme ich mich meinem ganz besonderen Herzensthema Frauen und Führung. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Dr. Simone Burell. Die promovierte Sprachwissenschaftlerin ist Geschäftsführerin der LOB GmbH, Deutschlands erste linguistische Unternehmensberatung, die sie 2015 auf Basis ihrer Dissertation über die Sprache der DAX 30 Unternehmen gründete. Daneben ist sie Fachbuchautorin und hat eine eigene Kolumne beim Human Resource Manager mit dem Titel Mental Breakdown – Mentale Gesundheit für Führungskräfte, in der sie über ihre persönlichen Erfahrungen als neurodiverse Frau berichtet. Ihre Arbeiten zu Gender Diversity, Sprache und Unternehmenskommunikation wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit ihrem neuen Unternehmen, der Diversity Company, spezialisiert sie sich mit ihrem Team auf einen neuen Schwerpunkt – Diversität in all ihren Dimensionen. Neben den 6 klassischen Diversity-Dimensionen beschäftigen sie sich auch mit den unsichtbaren Faktoren soziale Herkunft und mentale Diversität. Liebe Simone, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auf dieses Gespräch hier mega vorbereitet, so wie ich mich auf alle Gespräche vorbereite, aber es gibt einfach so viel von dir da draußen.
Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Hallo Nora, danke für die Einladung. Ja, und ich fühle mich geehrt, dass du so viel von mir gelesen hast.
Ja, auf jeden Fall. Du bist in so vielen unterschiedlichen Gender- oder Diversitätsthemen, muss ich ja viel mehr sagen, unterwegs. Und das erste Mal, als ich mit dir und deiner Arbeit in Kontakt gekommen bin, war 2020, als ich dein Buch, den Quick Guide Female Leadership, gelesen habe.
Ja,
und hier war ich begeistert. So lange ist her schon, ne? Ja, aber vielleicht können wir da und in der Zeit davor einmal können wir anfangen. Und ich war hier, nur lass mich das noch sagen, bevor ich dich zu ganz vielen Worten kommen lasse. Ich war hier sehr begeistert damals, als ich das gelesen habe, von der Informationsdichte, von der Tiefe und der evidenzbasierten Herangehensweise, mit der du das Thema so in den verschiedensten Facetten beleuchtet hast. Und war sehr, sehr, sehr begeistert, das zu lesen.
Also das freut mich wirklich sehr, weil das ist etwas, was mir in den Arbeiten sehr wichtig ist, die wir veröffentlichen, da wir eben aus der Wissenschaft kommen, aus der Sprachwissenschaft vor allem, dass wir nicht einfach Thesen aufstellen und die nicht belegen, sondern uns auch ernsthaft damit beschäftigen, wer hat das gesagt, mit welchem Anlass, wie groß war denn die Studie, die Teilnehmendenzahl. Wie könnte das vielleicht noch interpretiert werden? Also in gewisser Weise Wissenschaft so zugänglich zu machen, dass es auch andere interessiert. Und ja, das hast du ja auch gerade angesprochen, das Buch Female Leadership, das hat sich auch super gut verkauft. Zumindest die Download-Zahlen, die sind mega. Ja, ich finde immer, das klingt so, als würden Menschen an Büchern, an Fachbüchern viel Geld verdienen. Das ist aber überhaupt nicht so. Also mehr oder weniger zahlen wir auch für solche Buchproduktionen drauf, aber mir ist es einfach sehr wichtig, mich wissenschaftlich mit den Themen zu beschäftigen.
Und du bist ja sowohl als Autorin, du hast eine Kolumne, bist du tätig und gleichzeitig bist du beratend tätig. Ist das für dich so der perfekte Dreiklang, in dem du dich bewegst?
Ja, absolut. Also ich habe mich schon immer für sehr viele Themen interessiert. Das hast du ja auch in deiner Anmoderation gesagt. Also ich habe mich schon immer insgesamt für Gerechtigkeit interessiert. Und das hat sich dann eben nicht nur ausgewirkt auf das Thema Gendergerechtigkeit, sondern auch auf das Thema soziales Milieu. Ja, ich komme selbst nicht aus einer reichen Familie, habe mir das alles selbst aufgebaut. Das hat sich ausgewirkt auf das Thema Neurodiversität. Ich lebe schon lange mit einer Angststörung zusammen, mit einem Tinnitus, mit Autismus. Also auch da habe ich mich vielfach mit beschäftigt. Ja, was hat das gewisserweise für Barrieren in der Arbeitswelt? Was muss ich da aufbrechen, um mich sichtbar zu machen? Und auch, wie kann ich dann überhaupt arbeiten in einer Arbeitswelt, die für mich gut ist? Und deswegen war das für mich eigentlich schon immer klar, dass ich nicht klassisch in einem Job nur arbeiten kann mit einer sehr Spezialisierten Ausrichtung, sondern dass ich immer verschiedene Sachen parallel machen werde. Ja, dass ich schriftstellerisch sicherlich tätig sein werde, sei es jetzt im Fachbuchbereich oder auch im vermittlungssprachlichen Bereich, aber eben auch, dass ich vielleicht Vorträge halten werde, dass ich beraten werde. Ich hatte für mich nie so wirklich das Profil, dass ich mich wirklich nur auf eine Sache einschränken werde, und darüber sprechen wir bestimmt auch noch, auch diese Gründung als Unternehmerin, das war für mich auch nie geplant, und das sind einfach so verschiedene Rollen, die sind jetzt so im Laufe meines Lebens miteinander teilweise ja Hand in Hand dazugekommen, dass ich erst Wissenschaftlerin war, dann war ich Unternehmerin, dann war ich Fachbuchautorin, dann habe ich eine Kolumne bekommen, inzwischen sind es sogar zwei, dann habe ich eine eigene Buchreihe rausgegeben, also Herausgeberin, also mal gucken, was da noch alles dazu kommt in den nächsten Jahren.
Schön. Ja. Ja, schön. Also du lässt dich so ein bisschen von den Themen mitreißen, die gerade, wo du gerade irgendwie merkst, so da ist Energie drin bei dir da.
Ja, genau. Also die mich faszinieren, die natürlich immer auch sehr viel mit meiner eigenen Biografie zu tun haben, aber auch mit dem Zeitgeist. Wir beraten ja zu allen Diversity-Dimensionen, und da war es eine Zeit lang, dass sehr viele Unternehmen uns angefragt haben zum Thema Gendergerechtigkeit oder auch Female Leadership, mehr Frauen in Führung, gerade nachdem das Buch rauskam. Da sehen wir jetzt aber auch inzwischen eine Verschiebung. Also wir werden jetzt auch oft angefragt zum Thema Antirassismus, also ethnische Diversität, oder auch zum Thema Neurodiversität. Ja, gerade mein diesjähriges Jahresthema, auch das Thema von meinem neuen Buch. Wir werden aber auch inzwischen angefragt zu Metathemen. Ja, wie gehen Menschen um mit Diskriminierung am Arbeitsplatz? Was gibt es für Unconscious Bias, also für unbewusste Verzerrungseffekte, die wir haben? Wir machen Überarbeitungen von Texten, in denen Diversitätsdimensionen noch nicht gut berücksichtigt sind, bis hin zum Thema barrierefreie Sprache, einfache Sprache, leichte Sprache. Also das ist schon so, dass ich mich stark von den äußeren Entwicklungen des Marktes und der Diversitätsbewegung lenken lasse. Aber auf der anderen Seite sind es immer Themen, von denen ich auch persönlich überzeugt sein muss, dass sie eine große Rolle für die Weiterentwicklung der Gesellschaft spielen. Ich habe ja schon gesagt, ne, mit Büchern verdienen wir kein Geld, auch mit den sonstigen wissens- und aufklärerischen Tätigkeiten, die wir vielfach machen, verdienen wir kein Geld im engeren Sinne, sondern das ist etwas, was mir persönlich als Mensch schon immer wichtig war, dass ich eben die Möglichkeit habe, meine Stimme zu nutzen, und dass ich da auf gewisse Dinge einfach auch hinweisen möchte und den Menschen Wissen zur Verfügung stellen möchte, weil ich einfach wahnsinnig gerne Wissen sammle und dann irgendwie aufbereite, sei es jetzt in einem Buch, sei es in einem Podcast, sei es in der Kolumne, in einem LinkedIn-Beitrag, whatever. Und dass ich dann irgendwie möchte, dass die Menschen dadurch mehr Erkenntnis haben über Welt, über sich selbst auch. Also das heißt, es ist immer so ein, ich pendle immer zwischen Herz, zwischen dem, was gibt gerade die Diversity-Entwicklung her, was wollen auch unsere KundInnen, auf der anderen Seite, was kann ich mich identifizieren, wo sehe ich mich gerade und auf was habe ich auch gerade auch einfach Bock. Ja, also ich arbeite auch konkret mit dem, auf was ich Lust habe. Zum Beispiel habe ich jetzt dieses Jahr entschieden, ich möchte jetzt gerade ein Buch schreiben über Neurodiversität in der Arbeitswelt. Also habe ich das gemacht, und eine Freundin hat mich angefragt, du Simone, ich möchte gerne ein Buch rausbringen, weil dieses Jahr kommt noch ein zweites Buch raus, zusammen mit meiner Freundin und Geschäftspartnerin Dr. Jana Bachmann. Da geht es um das Thema Gender und Verhandlungsstrategien. Ne? Hat auch gefragt, ja, hast du Bock, da was mitzuschreiben? Und das mache ich dann einfach, weil ich es toll finde und weil ich Lust drauf habe.
Wow, und wenn du so ein Buch schreibst. Also erstmal finde ich es total bewundernswert. Du hast ja drei Bücher jetzt gerade veröffentlicht, wenn ich das so richtig sehe. Einmal den Female Leadership, den Quick Guide, dann Sprache denkt Female, also ein Buch zur Sprache. Wir werden auch noch über Sprache sprechen und dann das Buch über Neurodiversität. Und was ich total bewundernswert finde, ist dieses, dass du das dann nicht einfach sagst, okay, wir vertreten jetzt das Thema und sind da beratend vielleicht tätig, sondern es klingt so, als schließt du dich dann immer für eine Zeit lang ein, oder weiß ich nicht, ob du dich einschließt, aber dass du dann sagst, ich bearbeite das Thema jetzt wirklich in der Tiefe und schreibe jetzt erstmal ein Buch dazu. Krass.
Ja, also es wäre schön, wenn ich mich so einschließen könnte. Sicherlich könnte ich das, aber dann würden unsere anderen geschäftlichen Aktivitäten darunter leiden.
Und wir wollen uns ja heute auch in deinen unterschiedlichen Themenfeldern bewegen. Wenn es okay ist, würde ich ganz gerne mit dem Thema Female Leadership einmal anfangen. Weil das ja auch so dein erstes großes Werk, natürlich nach deiner Dissertation, die vorher das große Werk war, dann war. Was hat dich denn damals bewogen, den Quick Female Leadership Guide, den zu schreiben? Gerechtigkeit hast du schon genannt, also, aber gerade, man hätte ja auch über andere Gerechtigkeitsthemen schreiben können. Also was war so das Thema Female Leadership, dass du gesagt hast, das packe ich jetzt an? Weißt du das noch?
Also ich habe mich schon immer für feministische Strömungen interessiert. Also sei es in der Literaturwissenschaft, aber auch in der Linguistik, Genderlinguistik, feministische Linguistik, das hat mich schon immer interessiert. Und da war sicherlich auch der Gedanke dahinter gewesen, dass es schon immer in der Geschichte Ungleichheiten und ungerechtfertigte Behandlungen bis hin zu Ausbeutungen von Frauen gab. Ja, also das heißt, dieser moralische Aspekt, der war da gewesen, für den habe ich mich immer privat interessiert. Und dann habe ich vermehrt Anfragen auch bekommen von Unternehmen, die eben mitbekommen haben, weil ich immer schon viel Medienarbeit gemacht habe, dass ich auch Genderlinguistik gemacht habe und die dann irgendwie angefragt haben, so Mensch, Simone, wie sprechen denn Frauen, wie sprechen denn Männer, wie kannst du da was dazu sagen oder gibt es da überhaupt empiriebasierte Ergebnisse und dann eben so, dass ich eben als Frau, als Geisteswissenschaftlerin gegründet habe, also da war auch immer so dieses Label da, mit dem ich auch von außen konfrontiert wurde, sodass diese ganzen Aktivitäten auch dazu geführt haben, mich selbst nochmal, sag ich mal, wissenschaftsbasierter mit dem Thema Frauen in gewissen Machtpositionen zu beschäftigen, sei es jetzt in der Politik, in Unternehmen, in großen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen oder in Startups, in der Kunst, im Sport. Also das findet sich ja wirklich musterhaft wieder, dass Frauen eben in verschiedenen Führungspositionen, auch in Gehaltspositionen, in der Visibilität weniger repräsentiert sind. So, und das habe ich mich dann eben dazu mehr und mehr geäußert, Vorträge gehalten und dann kam der Verlag irgendwann auf mich zu und fragte, ob ich denn dazu ein Fachbuch schreiben würde. So, und da habe ich gedacht, so ja, mach ich halt.
Und der Zeit, aus diesem starken Auseinandersetzung so mit dem Thema Female Leadership, was sind so die wichtigsten Sachen oder die Quintessenzen, die bei dir hängen geblieben sind, sowohl aus deinen Studien, also aus deiner Recherche, was würdest du sagen, was ist es?
Ja, also wir haben aus diesem ganzen Buchprojekt auch sehr, sehr viele Beratungsangebote entwickelt. Also das ist auch nochmal wichtig mir zu sagen, es ist nicht eine Einbahnstraße, dass es eben das Buch so separat erscheint, sondern das wirkt für mich auch immer all darauf aus, wie meine anderen unternehmerischen Aktivitäten oder unsere anderen Aktivitäten gestaltet werden. Und wir haben daraus dann verschiedene Workshop-Angebote gemacht für Frauen in Führungspositionen oder auch die in Führungspositionen wollen oder auch insgesamt Frauennetzwerke in Unternehmen und haben daraus dann auch überlegt, die Diversity Company zu gründen als weiteres Unternehmen. Da kommen wir später bestimmt noch drauf. Aber was mir aufgefallen ist über die gesamten Aktivitäten mit dem Buch, mit den Workshops oder auch die vielen Diskussionen, die wir in Beratungsprojekten mit Unternehmen dazu hatten, ist, dass es meiner Meinung nach nicht die eine Ursache gibt, warum es eben wenige, meiner Meinung nach auch zu wenige Frauen in Machtpositionen gibt und eben auch bislang noch keine Parität erreicht ist. Und es gibt so, in den 80er, 90er war so der Trend gewesen, fix the woman. Das heißt, ja, es wurden viele Sachen angeboten an Trainings oder auch an Literatur, wie Frauen sich noch besser irgendwie stimmlich aufstellen können, wie sie besser verhandeln können, wie sie bessere Körpersprache, whatever, haben können. Also sozusagen, die Frau muss sich anpassen, damit sie angenommen wird. So. Und das nicht stimmt. Das ist so das Erste, mit dem ich aufklären wollte. Ja, das ist nicht eine einseitige Sache, dass sich Frauen anpassen müssen, um irgendwie dann gehört zu werden oder auch befördert zu werden, sondern es braucht auch ein sogenanntes Fix the System. Ja, also das heißt, gesamte Organisationssysteme müssen so ausgerichtet werden, dass sie Menschen nicht diskriminieren. Und das betrifft ja nicht nur Frauen, sondern es betrifft auch andere Gruppen, beispielsweise Menschen mit nicht weißer Hautfarbe. Das betrifft Menschen mit Behinderung. Das betrifft Menschen aus weniger privilegierten sozialen Herkünften. Und so sind eben die meisten Organisationssysteme nicht aufgestellt, sondern sie befördern die Person, die am lautesten ist, ne, die vielleicht am energischsten irgendwie nachfragt. Sie reproduzieren auch ihre eigenen Privilegien. Ne, da hat ja ganz viel die Albright-Stiftung geforscht, dass Thomas auch eher Thomas einstellt und jetzt ist es der Stefan einstellt und dass man das aufbrechen muss. So. Und jetzt kann man aber auch nicht nur sagen, ja, die ganzen Organisationssysteme sind alle böse und die müssen geändert werden, damit Frauen und andere marginalisierte Gruppen da mehr Mitspracherecht haben. Das ist nämlich so ein Trend, der jetzt so die letzten, okay, finde ich, ja, 10 Jahre sich krass entwickelt hat, ja, und dem ich auch nicht entspreche.
Was würdest du sagen?
Sondern ich sage, okay, beides. Es braucht sowohl für Organisationen, sei es jetzt Unternehmen, Hochschulen oder ja NGOs, also wir arbeiten wirklich für alle Arten von Organisationen, für die braucht es eine diskriminierungsfreie Kultur. Das bedeutet eben nicht nur inklusive Sprache zu verwenden, das bedeutet auch beim Einstellungsprozess transparent zu sein, inklusiv die Stellenanzeigen so zu machen, dass sich alle Menschen bewerben und eben nicht nur vor allem männliche Personen für Führungspositionen. Ne? Das konnten wir zum Beispiel sehr schön zeigen, dass je nachdem, wie Stellenanzeigen auch sprachlich gestaltet werden, dass sich bis zu 30% Frauen mehr, ja, bewerben. Ne? Also solche Sachen anzupassen.
Wie sind da nochmal die Zahlen? Wie ist das nochmal? Also wenn eine Frau irgendwie bewirbt sich erst, wenn sie 80% der Stellenanzeige, wenn sie da einen Check dran macht?
Ja, da gibt es unterschiedliche Befunde. Also manche gehen davon aus, dass erst bei 70% Frauen sich bewerben. Andere sagen, es ist gar nicht so sehr die 70% sozusagen Hemmschwelle, sondern es ist eher die Art, wie sich Frauen bewerben, dass sie dann eben längere Zeit brauchen, bis sie sich überhaupt bewerben oder dass sie auch weniger Geld fordern. Aber es ist inzwischen sehr gut belegt, dass das Bewerbungsverhalten unterschiedlich ist. So. Und da können Unternehmen natürlich dann eingreifen und auch ihre sonstige Kultur besser gestalten, also Führungskräfte schulen, dass sie anders führen, dass sie Diversität vorleben, dass sie Mikroaggressionen vorbeugen, also so die ganze Bandbreite.
Und was hast du denn da erlebt während deiner Beratungstätigkeit, was wirklich das bringt? Weil ich habe auch schon mal gelesen, so Gender-Bias-Trainings bringen eigentlich gar nicht so viel. Ne? Was würdest du sagen von den Sachen, die du mit angeboten hast?
Ja.
Jo, das hat wirklich was gebracht. Ich meine, Iris Bonnet, die ja auch bekannt ist, hat ja so ihr bekanntes Buch darüber geschrieben, man muss das Design fixen. Also wir können nicht unsere Wahrnehmungsverzerrung fixen, sondern wir müssen wirklich das Design von dem, wie eben so Stellenanzeigen und so verändern. Und was hast du in eurem Angebot erlebt,
das ist gerade der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass es eben nicht nur was bringt, diesen einen Bereich zu fixen, entweder die Organisation oder die Frau prototypisch jetzt gesehen für einen gesamten Bunch of unterrepräsentierten Zielgruppen, sondern ne, im Buch Female Leadership sind zum Beispiel 137 Maßnahmen drin für eine inklusivere Unternehmenskultur. Und da bin ich bis heute davon überzeugt, es kann nicht die eine Maßnahme sein, die genutzt wird, sondern eine Organisation muss sich gezielt damit auseinandersetzen, auch da wiederum datenbasiert, welche Dinge bei ihnen gut funktionieren.
Sehr gut,
so, und was habe ich da erlebt? Ich habe Unternehmen erlebt, bei denen war es ein Netzwerk, was sie ins Leben gerufen haben, was dann dazu geführt hat, dass sich insgesamt mehr Frauen beworben haben für Führungspositionen. Die haben ein exklusives Netzwerk gemacht, wo eben Women Only. Dann habe ich Unternehmen erlebt, die haben insgesamt gesagt, wir machen verschiedene Diversity-Netzwerke im Sinne von Employee Resource Groups, wo sich einfach Menschen zu verschiedenen Themen austauschen. Die haben dann ein Queer-Netzwerk, ein Neurodiversitäts-Netzwerk,
ein Netzwerk für Männer?
Das auch, zum Beispiel, genau. Also da ist auch ein Kollege von mir, Steffen Löth, wenn jemand googeln möchte, viel unterwegs, Männernetzwerke in Unternehmen zu etablieren. Die haben halt diesen Weg gewählt, dass sie gesagt haben, sie möchten überhaupt Menschen einen safer Space anbieten, auch so Begriff in dem Diskurs, wo sich Menschen austauschen können, dass sie dann das Gefühl haben, wir arbeiten zusammen an einer Organisationskultur. Ja, dass dann sicherlich der Punkt, ne, Stellenanzeigen und auch gesamter Rekrutierungsprozess, an dem haben eigentlich fast alle Unternehmen, die mit uns gearbeitet haben oder auch mit denen ich gesprochen habe, schon was gedreht und da kommen auch die meisten auf recht gute Zahlen, also ne, nicht alle schaffen es mit Anpassungen an von Stellenanzeigen bis zu 30% mehr Frauen zu einzustellen, aber
What? Das müssen wir einmal kurz festhalten.
Genau.
Also Anpassung von Stellenanzeigen.
Anpassung von Stellenanzeigen führen dazu, wenn das richtig gemacht wird, dass eben verschiedene Gender Codes angepasst werden. Ja, ich empfehle da 7 Stellschrauben, dass bis zu 30% mehr Bewerbungen von Frauen kommen. So. Und diese Zahl haben wir nicht in allen Unternehmen gefunden, aber wir haben, wenn wir nachgefragt haben, nach 1-2 Jahren, wie viel konntet ihr denn mehr einstellen? Also finge war es zwischen 10% bis zu 33%. Ja, aber wir sprechen natürlich zu verschiedenen Zeitpunkten damit. Auch in die Datenmenge ist nicht bei allen gleich groß, so dass man da auch wieder vergleichen müsste, ne, um jetzt das im Sinne einer wissenschaftlich reliablen Untersuchung darzustellen. Aber trotzdem, das ist ein Touchpoint, den ich bei sehr, sehr vielen Unternehmen
cool
gesehen habe. Und deswegen
ja,
empfehle ich das immer, Stellenanzeigen anzupassen und dann den gesamten Rekrutierungsprozess auch anzupassen. Beispielsweise meine Interviewers zu schulen im Sinne eines Sprachleitfadens, sowas erstellen wir auch oft, ja, dass ich keine diskriminierenden Auswahlgespräche führe und meine Fragen so stelle, dass ich eben dann auch von den Bewerbenden ja nicht das Gefühl erwecke, dass ich sie hier nicht haben möchte und dass sie dann sich auch selbst aus dem Bewerbungsprozess ja zurückziehen. Dann mit was vielen auch also sehr positiv berichten, ist eben, dass sie sagen, sie bauen intern überhaupt einen Diversity-Bereich auf, weil das inzwischen die Menschen U35 als ein sehr wichtiges Kriterium sehen, sich bei einem Unternehmen zu bewerben. Das hat StepStone nochmal behauptet mit, glaube ich, 83%, ne, der Bewerbenden U35 sagen, Diversity ist eine Auswahlentscheidung für den neuen Job, ob das Unternehmen sich entsprechend positioniert. So, und was bieten halt die Unternehmen dafür an? Die bauen diesen Bereich auf. Dann wird dieser Bereich bestückt mit Weiterbildungsangeboten, mit Führungskräftetrainings, mit Lunch and Learns. Also sowas bieten wir dann auch oft an für die Unternehmen, dass sie bei uns diese Sachen einkaufen können. Diversity as a Service oder auch die Hochschulen, Gleichstellung as a Service. Da muss man eben die Mittel auch dafür haben. Ja, und das ist so der letzte Punkt, was alle Unternehmen inzwischen auch gelernt haben. Diversity kostet Geld. Und es ist nicht so, dass es reicht, wenn ich sage, boah, ich gebe hier mal 4.000 Euro pro Jahr zur Verfügung und damit kann ich dann ne, meine ganze Unternehmenskultur anpassen oder plötzlich mal einen Diversity-Bereich haben. Und meiner Meinung nach ist das aber mindestens genauso wichtig wie alle anderen Change-Prozesse und Unternehmen sollten viel, viel mehr in den Bereich Diversity und auch Sprache investieren, weil das ist nämlich etwas, ne, komme ich doch noch zu einem anderen Punkt.
Ja, alles gut.
Weil also Sprache wird häufig unterschätzt als Mittel, um bereits Marketing oder auch Kommunikation oder auch Krisen entsprechend kommunikativ steuern zu können. Und wenn Unternehmen oder auch andere Organisationen sensibler wären in der Art, wie sie kommunizieren, bräuchten sie meiner Meinung nach viel weniger Geld ausgeben für irgendwelche ja Anpassungen, die sie dann machen müssen wegen Shitstorms, die sie bekommen oder auch die sie sie müssten weniger Geld ausgeben für Headhunter, um die richtigen KandidatInnen zu finden, weil wenn sie vorher schon eine Sprache finden würden, die den KandidatInnen gefällt, ne, müssten sie die nicht irgendwie zusätzlich rekrutieren, weil die würden sie dann automatisch schon finden. Und das ist oft so der ökonomische Punkt, den wir Unternehmen bewusst machen, dass sie an den falschen Stellen sparen. Ja, und im Bereich Diversity und Sprache zu sparen, hat sich noch nie gelohnt. Und ich glaube, das Bewusstsein wächst mehr und mehr, wenn es um diese Maßnahmen geht, was funktioniert, dass es eben Diversity kein Add-on ist, sondern dass es ein strategischer Unternehmensbereich ist, der genauso gemanagt werden muss wie alle anderen Bereiche.
Ja, und auf die Potenziale kann man ja auch einfach nicht mehr verzichten. Also wenn man es mal so aus so einer ganz ökonomischen Schiene betrachtet. Und das würde ja auch heißen, dass die Kommunikationsabteilung eigentlich in den Unternehmen, Organisationen sich mit dem Thema noch viel mehr beschäftigen soll. Ne? Also dass man vielleicht auch irgendwann das gar nicht braucht, dass man, das war zwar schade wäre für euch, aber manchmal ist ja auch gut, wenn der Job dann, when the job is done. Ne?
Total, und wir sich, werden dann was anderes finden.
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall.
Ich wäre happy, wenn... wenn sich da mehr Kommunikationsabteilungen vielleicht mit der Diversity-Abteilung connecten würden oder auch einen eigenen Bereich Diversity-Kommunikation machen würden, wenn es mehr Leitfäden gäbe, ja. Wenn es mehr interne Informationsangebote gäbe oder auch so Glossare, sowas erstellen wir auch oft. Wenn so gewisse Termini mal klar würden, was denn im Bereich Diversity wichtig ist. Also es gibt viel zu tun für uns, aber auch wenn das getan ist, gibt es wieder neue Themen.
Auf jeden Fall. Und jetzt waren wir schon mal so im Thema Sprache und da hast du ja auch dein Buch geschrieben, Sprache denkt Female, was ja auch sehr viele Facetten, unterschiedliche Inhalte hat. Mhm. Was würdest du Frauen so denn daraus irgendwie mitgeben, so als ein paar so konkrete Dinge, von denen du da auch schreibst? Weil es geht ja ganz viel auch um Thema, so wie kommunizieren Frauen und das hast du eben ja auch schon mal kurz angerissen.
Genau, und das habe ich auch noch gar nicht vertieft, weil ich habe ja die These aufgestellt, ich bin der Meinung, es braucht einen ganzheitlichen Ansatz von einem Maßnahmenpool, sowohl aus dieser Kiste Fix the System, aber auch aus, ich würde es nicht nennen Fix the Women, sondern ich würde es vielleicht Fix the Individual nennen.
Ja,
und ich würde es vielleicht auch nicht Fix the Individual nennen, sondern irgendwie Work as an Individual for your success. Was meine ich damit? Ich meine das damit, und das betrifft eben nicht nur Frauen, sondern das betrifft auch Menschen, die jetzt in einem nicht akademischen Kontext aufgewachsen sind oder auch Menschen mit chronischen Krankheiten, dass die tendenziell dazu neigen, eine nicht machtbasierte Kommunikation zu haben und nicht für ihre eigenen Interessen einzutreten. Was heißt das konkret? Das tendenziell, das lässt sich zum Beispiel auch bei Gehaltsgesprächen sehr gut nachweisen, das kommt dann im nächsten Buch von Jana und mir, dass wenn Frauen in Gehaltsgesprächen gefragt werden, was sie verdienen möchten oder wenn sie ein konkretes Angebot einreichen sollen, dass sie signifikant weniger angeben als die männlichen Bewerbenden. Ja, und ich habe auch schon gesagt, das betrifft, wie gesagt, auch andere Zielgruppen. Das betrifft alle Zielgruppen, die jahrelang es gewohnt sind, dass ihr ökonomischer Wert nicht so hoch war und dass sie auch Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Ja, und dann reproduziert sich sowas natürlich, wenn ich meinen eigenen Wert dadurch, dass er schon lange immer wieder angegriffen wurde oder dass er auch bisher nicht ausgeschöpft wurde, wenn ich dann aber selbst sozusagen Angst habe, ihn einzufordern, weil wir bekommen viele Anfragen auch im Coaching, wo eben dann Menschen sagen, nee, ich traue mich nicht, da diese Gehaltszahl zu fordern. Oder auch, ich traue mich überhaupt nicht, dafür zu bewerben. Und mich haben zum Beispiel auch schon viele Hochschulen angesprochen, wenn die machen inzwischen auch Recruiting für ProfessorInnen. Und dass sie dann sagen, sie schreiben die KandidatInnen an, auch häufig über LinkedIn. Und dann kommt zurück, ja, ich traue mir das nicht zu. Also auch da der Punkt, dass dann häufig nochmal nachgefragt werden muss, also sozusagen diese Empowerment-Strategie aus dem Rekrutierungsbereich nochmal rauskommen muss und dann Frauen oder auch andere Menschen mit Diskriminierungserfahrung nochmal gezielt empowert werden müssen, dass sie sich dazu trauen. Und was würde ich dann eben empfehlen? Ich würde immer empfehlen, den eigenen Wert, zumindest wenn meine Person, die das jetzt hört, aus einer Zielgruppe kommt, die wenig bisher in machtvollen Positionen war, dass sie diesen Wert challenged, das heißt nochmal hinterfragt, ein Gehaltsangebot abzugeben. Und tendenziell würde ich immer 26% draufsetzen.
26, nicht 25, sondern 26.
26, ja. Ich habe im Buch auch, im Sprache denkt Female Buch auch geschrieben, warum genau 26. Okay. Das ist eine Kombination aus den Zahlen, die Frauen statistisch gesehen zu wenig angeben in Gehaltsgesprächen plus nochmal 10% Overhead, weil sowieso bei jeglichen Gehaltsgesprächen, auch über Budgetverhandlungen oder so, ich immer einen Puffer mit einrechne, um zu gucken, was die andere Seite will und runtergehandelt am Ende sowieso meistens wird. Das heißt, der Sicherheitspuffer. Und zum Zweiten würde ich auch immer raten, sich auch, wenn jemand denkt, die Person sei noch nicht so weit, sich trotzdem für etwas zu bewerben oder das auch konkret einzufordern. Ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel bei vielen schon mitbekommen, die dann mich fragen, ja, okay, wie bist du denn da jetzt irgendwie in dieses Netzwerk gekommen oder wie bist du in den Beirat gekommen oder auch mit den Büchern. Vieles habe ich mir wirklich selbst erfragt, also indem ich dann einfach hingegangen bin und gesagt habe, hey, ich möchte das machen, habt ihr da einen Platz? Also dieses für sich selbst einstehen, sich selbst ermächtigen, die Stimme zu erheben, das fehlt mir häufig noch bei Zielgruppen, die bisher wenig Machtkontakt hatten. Und da glaube ich, da muss einfach das Selbstbewusstsein noch wachsen. Und ich denke, das wird auch passieren in den nächsten 20 Jahren. Aber da sind mir eben viele Personen noch zurückhaltend. Und das zeigt sich ja auch in vielen Interviews dann, wenn das Thema heißt, dann eben eine Frau in Führungsposition, dass dann auch viele Frauen dann selbst irgendwann auch sagen, also auch gerade bei VorständInnen, sie machen das nicht länger oder sie machen das nur ein Jahr, weil sie die Kultur so dysfunktional finden oder weil sie sagen, viele Dinge, die in den Vorstandsetagen passieren, sind, ja, mit einem autoritären Machthabitus versehen und darauf haben wir quasi keinen Bock. Ne? Also um das jetzt mal so ganz pointiert zu sagen. Und das ist auch etwas, was ich absolut verstehen kann. Ich bin nach meiner Doktorarbeit ja auch für ein halbes Jahr in einem Unternehmen gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, darauf habe ich einfach keine Lust mehr, das anzutun. Ich möchte anders arbeiten. Und das heißt, das ist auch da nochmal eine Frage, warum kommt jemand nicht in das System rein? Vielleicht will jemand auch gar nicht in das System. Und das wäre dann wieder der Punkt, da müssen sich dann erst die Organisationssysteme anpassen, dass Menschen auch Lust dann darauf haben, in Machtpositionen, in Führungspositionen zu kommen. Und noch ein letzter Punkt, es wird ganz häufig in dieser Debatte gesagt, Organisationen müssten mehr tun, auch im Sinne von Flexibilisierung der Arbeitszeit, der Arbeitsorte. Da bin ich voll dafür und der Kinderbetreuung beziehungsweise insgesamt der Pflegebetreuung. Aber auch da, finde ich, muss klar gesagt werden, dass das nicht die Aufgabe von Frauen ist, sich um Kinder zu kümmern, sondern da sind noch mehrere Menschen dabei. Daher bin ich da immer kritisch, einfach zu sagen, hey, wir brauchen bessere Kinderbetreuung, dann haben wir automatisch mehr Frauen in Führungspositionen. Das ist aus meiner Sicht Bullshit, weil da steht einfach ein gesamtes Verständnis dahinter von Care-Arbeit und dann letztlich auch von Beziehungsarbeit, weil da müssen auch Partnerschaften anders nochmal gedacht werden, weil natürlich, selbst wenn ich eine bessere Kinderbetreuung habe, kann es dann trotzdem sein, dass dann die Fragen aufkommen, wer holt das Kind ab, wer betreut das Kind, wenn es krank ist, ne? Also die Sachen sind da nicht gelöst. Das heißt, da muss dann auch letztendlich nochmal in die Liebesbeziehungen reingegangen werden, heterosexuelle
Paar. Das ist auch nochmal ein ganz anderes
Total,
Thema.
Total, genau. Also heterosexuelle Paarbeziehungen sind meiner Meinung nach oft nicht wirklich so emanzipiert, wie ich sie mir vorstellen würde, aber das ist ein anderes Thema. Aber das nochmal zu sagen, bevor irgendjemand nochmal sagt, wir müssen doch nur die Sachen ändern
und dann haben wir mehr. Naja, aber weißt du, wenn du mehr Flexibilität hast, also ich kenne mittlerweile auch viele miterziehende Väter, selber einen hier zu Hause, dann ist das ja auch attraktiv für die. Ne? Ich kenne auch mittlerweile viele Männer mit kleinen Kindern, die sagen so, oh, jetzt gerade eine neue Führungsposition geht nicht, wie soll ich das mit Kindern machen?
Ja, klar,
also kenne ich super viele Männer, die das mittlerweile auch sagen. Und die braucht es ja auch als Vorbilder, dass die
absolut
zeigen.
Genau.
So, ne?
Also deswegen, genau, Männernetzwerke bin ich sofort dabei. Am liebsten sowieso gemischte Netzwerke, ja, in Unternehmen. Mhm. Und dann aber Väter auch als Best Practices, Thema Kommunikation, zeigen. Also
und ich fand das jetzt super spannend. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 11 Monate alt und ich habe wieder angefangen zu arbeiten, als sie 6 Monate war und gebe ja auch Trainings und Workshops in Unternehmen und bin dann immer mit meiner Milchpumpe angereist und musste dann vor 15 Führungskräften in meinem Training sagen, so, ihr macht jetzt mal die Aufgabe, ich gehe jetzt mal Milchpumpen. Und dann habe ich in den unterschiedlichsten Ecken eines Unternehmens mit meiner Milchpumpe gesessen und habe Milch abgepumpt. Und das war das war schon so eine Sache, ne? Wenn das halt, also Diversität so in all seinen Facetten, ne? Wir haben ja in Deutschland auch oft nicht so viele Mütter, die halt früher wieder arbeiten gehen und daher auch keine Räumlichkeiten dafür, zum Beispiel.
Genau, keine Räumlichkeiten und auch keine Sehgewohnheiten, ne? Dass Menschen das alltäglich jetzt empfinden, genau, dass da jemand sitzt und Milch abputzt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele, also weiß nicht, ob jemand das kommentiert hat oder ob du dir, ob das Gesprächsinhalt dann war, auch, dass jemand sagt, oh, das ist aber toll, dass sie das machen. Ja, also ist ja auch oft so anerkennende Kommentare, die dann aber auch davon zeugen, dass das nicht wirklich weit verbreitet ist.
Ja, ja. Auch ich weiß es gar nicht. Ich habe das einfach immer so offen gehandhabt. Ja, aber ich hätte mir manchmal mehr so gewünscht, es gibt da einen Ort, wo ich irgendwie so hingehen kann und muss jetzt nicht in irgendeinem Besprechungsraum sitzen, wo ich weiß, da könnte jetzt jede Minute einer reinkommen. Und ich habe mir dann immer so eine Wall of Metaplanwänden gebaut davor.
Ja, ja, voll. Also das empfehlen wir auch echt allen Organisationen, wenn es darum geht, ne, eine inklusive Unternehmenskultur, solche Ruheräume einzuräumen. Nicht nur dann vielleicht für stillende Elternteile, sondern auch für
ältere
Menschen.
Mitarbeiter.
Was vielleicht was auch immer, das, ne? Oder auch für Menschen, ne, so wie ich mit Autismus oder die sich dann gerne mal zurückziehen möchten oder die HSP, also hochsensible Personen, die viele Reize haben. Ja. Oder vielleicht muss auch jemand, bei anderen chronischen Krankheiten müssen manchmal Dinge gewechselt werden, Verbände oder es muss was gespritzt werden, whatever. Ja, und das immer auf der Toilette
zu machen. So ein Medizinraum.
Total, ja, es ist super nervig. Ich musste mal eine Zeit lang nach einer Lungenembolie, musste ich mir Spritzen setzen und das immer auf irgendwelchen Toiletten zu machen, wo du auch die Sachen nicht richtig ablegen kannst.
Nicht schön.
Und wo ich auch nicht so genau dieses Safe-Space-Gefühl habe, von dem du auch berichtet hast, dass da jemand doch vielleicht, natürlich kann ich abschließen, aber dann klopft vielleicht doch irgendwie jemand mal, keine Ahnung. Also ich habe mich da nicht wohl gefühlt. So ein Raum wäre schön.
Das wäre auf jeden Fall noch etwas. Und in dem Buch Sprache ist weiblich oder Sprache denkt female, da schreibst du ja auch noch, oder so in der Inhaltsbeschreibung steht drin, sprachliches Wissen für einen selbstbewussten Auftritt. Mhm. Was würdest du Frauen da, es hören den Podcast ja auch viele Frauen, was würdest du denen denn mitgeben? Man sagt ja manchmal, wenn eine Frau verhandelt, dann soll sie sagen, immer von wir sprechen. Aber was gibt es Sachen, die ich irgendwie mir zu Herzen nehmen kann, ohne mich zu sehr selbst zu verbiegen?
Ja, also dieses Wir als kollektives Pronomen ist jetzt gar nichts, was ich empfehle. Also ich finde, das ist so eine klassische Strategie. Klar kann ich mich immer vergrößern, indem ich nicht mit von ich, sondern von wir spreche. Aber was ich konkret empfehle, ist eben dieser 26%-Tipp. Also wenn ich Budgets verhandle, tendenziell das Challengen, nochmal nachrechnen, was andere erfordern würden, plus nochmal 10% draufzusetzen als Verhandlungsbonus, das würde ich auf jeden Fall allen raten. Ich würde auch immer raten, wenn jemand in Gespräche geht, überhaupt dieses Gespräch zu führen und vielleicht auch andere Gespräche zu suchen, bei denen ich nicht angefragt werde, wenn ich etwas möchte, mich dafür einfach aktiv einzusetzen und zu fragen, hey, hast du vielleicht da einen Auftrag für mich oder ich würde mich gern beruflich weiterentwickeln, geht das bei euch in der Abteilung? Also wirklich das konkret anzufragen, dann ist auch immer so konkret vorbereitet zu sein. Das heißt dann nicht, bei vielen habe ich so das Gefühl, wenn ich in Gespräche komme, dann frage ich, wir fragen für mich die Frage, schon für sich eine Klarheit zu haben, davor vor dem Gespräch, was will ich und welche Eckpunkte bedeutet das? Und das bedeutet dann eben nicht nur zu wissen, ich will jetzt gerne diese Stelle haben, sondern auch zu wissen, welche Eckpunkte, wie du auch gesagt hast, beinhaltet das? Also welche Budgetdinge, welche zeitlichen Dinge, was bin ich bereit zu geben und vielleicht auch sich zu überlegen, was sind denn meine unterschiedlichen Szenarios, die ich anbieten kann, weil es geht nicht immer die optimale Forderung durch. Und was bin ich bereit, sozusagen alternativ zu machen? Was wäre Szenario B und was wäre Szenario C? Mir das runterzuschreiben und das dann auch gerne mit ins Gespräch zu nehmen, was mit einer Person geführt wird. Und auch da bin ich bei Gesprächen immer sehr für Offenheit. Das heißt, wenn das Gespräch nicht gut läuft oder auch die E-Mail, manchmal muss sowas auch gar nicht in einem Gespräch stattfinden, sondern kann auch schriftlich geklärt werden. Das ist so ein Vorurteil, dass immer alles unter vier Augen besprochen werden muss. Ich bin zum Beispiel überhaupt gar keine mündliche Person. Ich regel Dinge lieber schriftlich. Dann kann dieses Gespräch in unterschiedlichen Formen geführt werden. Das heißt, es kann auch in verschiedenen Zeitpunkten geführt werden. Das heißt, wenn es gerade irgendwie nicht gut läuft, dann zu sagen, hey, wir müssen das vertagen, weil XY, also auch einfach für sich einzustehen und das dann ehrlich zu kommunizieren und nicht zu denken, hier ist jetzt eine gewisse Rollenerwartung, die ich auch erfüllen muss.
Und da fand ich ja diesen Begriff so schön, den du vorhin geprägt hast, dieses diese nicht machtbasierte Kommunikation, also dann auf die andere Seite der Wippe sozusagen zu hüpfen und zu sagen, ich gehe jetzt mal in eine Selbstermächtigung und stelle mich um meine Bedürfnisse da auch ein Stück weit mehr einfach in den Vordergrund.
Total, also das ist also, glaube ich, so das Allerwichtigste, weil wenn ich in dem Mindset und in dem erlebe ich Frauen leider sehr, sehr häufig, in dem Gespräch bin, das davon ausgeht, es ist mir gerade unangenehm, ich bin Bittstellerin und ich darf am besten gar nichts fordern und am liebsten sollte ich meine Leistung umsonst anbieten, dann kann ich nicht so viel da rausholen, wie wenn ich sage, hey, ich habe meinen Wert, ich habe hierfür sehr, sehr lange gearbeitet, ich bin in gewisser Weise Profi in dem, was ich mache, sonst würde ich jetzt gerade dieses Gespräch nicht führen und das ist dann eine ganz andere Geisteshaltung. Vielleicht auch da nochmal so ein Inside-Tipp, also häufig höre ich, wenn jemand dann mit mir spricht, sagt dann so, ja, ich will jetzt nicht irgendwie frech sein und das fordern oder ich will jetzt irgendwie nicht unverschämt fordern. Also so, das sind schon so Selbsteinschränkungen. Bitte auf gar keinen Fall machen. Das sind so, ja, Selbsteinschränkungen, schon fast Selbsterniedrigungen, wo die den eigenen Wert mindern, wenn ich noch zu der anderen Person gleichzeitig sage, dass ich mich eigentlich frech fühle, weil ich gerade überhaupt irgendwas fordere.
Ja, weil das ist ja auch eine starke Vermischung von Personen- und Sachebene. Also wenn, ich kann ja eine Forderung einfach darlegen, das ist ja eine ganz sachliche Geschichte eigentlich.
Richtig.
Wenn ich aber sage, ich fühle mich damit frech oder unverschämt, ist ja das, was dann auch häufig so kommt, dann verbinde ich ja die Sache mit meiner Person und trenne das nicht mehr.
Ja, also da gehe ich mit und zusätzlich ist es auch meiner Meinung nach eine falsche Bewertung, weil es ist, ne, wir sind in einem ökonomischen System und da habe ich Forderungen und das Ganze dann so zu etikettieren, als dürfte ich keine haben, das verkennt meiner Meinung nach dann die Grundregeln eines Systems. Ne? Und jetzt gerade so in diesem Diversity-Diskurs, da wird das ganz gerne vermischt. Da heißt es dann oft, ne, so moralisch, ach ja, willst du das jetzt hier nicht machen, weil du setzt dich doch für eine gute Sache ein? Ja, trotzdem. So eine Sache muss trotzdem bezahlt werden.
Ja.
Auch manchmal kommt das Wort aufdringlich. Ne? Ich will jetzt nicht aufdringlich wirken.
Oh ja, stimmt. Aber, aufdringlich, ja.
Genau, also auch sowas auf gar keinen Fall sagen, weil das auch wieder in gewisser Weise negiert, dass jemand eine absolut nachvollziehbare Position hat, den eigenen Wert einzufordern und dann auch darauf hinzuweisen, dass der Wert natürlich dann auch in einem ökonomischen System über finanzielle Mittel ausgedrückt wird.
Und so. Um nochmal in der Kommunikation zu bleiben, was ich auch häufig habe, wenn ich mit Frauen interagiere, dass sie sagen, ich bin da in Meetings und da bin ich die einzige Frau und die Männer reden alle total laut und durcheinander und unterbrechen mich, ich komme nicht zu Wort.
Ja, richtig.
What to do?
Da gibt es in einem neuen Buch von mir auch einen eigenen Abschnitt und dazu muss ich sagen, dass ich generell überhaupt kein Fan von Meetings bin, weil ich finde, die meisten Meetings sind ineffizient, viel zu lang und überhaupt nicht gut moderiert und verkommen dann dadurch auch zu solchen Sachen, die absolut zu Recht beschrieben werden.
Meeting-Hygiene.
So genau. Die verkommen dann zu so einem, weiß nicht, warum sich dann Menschen dafür überhaupt Zeit nehmen. Dann sitzt man da irgendwie 1,5 Stunden rum und es wird noch über was ganz anderes diskutiert und Menschen versuchen sich gegenseitig höher in der Machtposition zu bringen. Also das ist für mich totale Zeitverschwendung.
Ich sage immer gerne, dass man dann irgendwie gucken soll, dass man sagt, hey, lass uns doch mal Regeln hier kümmern, wie wir miteinander umgehen wollen. Also das Ganze, also dann nicht versuchen, auch
ich
in den Raum zu schreien, sondern zu sagen, hey, können wir das irgendwie auf einer Metaebene, also jetzt mal so.
Total, ich wäre da sogar noch radikaler. Also ich finde oft, wenn es so eine Meetingkultur gibt, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, dann ist das auch in anderen Bereichen des Unternehmens so, dass dann eben ein gewisser Umgang ist, den ich vielleicht nicht so cool finde. Und dann würde ich mich erstmal fragen, will ich hier überhaupt weiter in diesem Unternehmen arbeiten, weil stehe ich zu diesen Werten? Weil ich könnte das beispielsweise nicht für mich vereinbaren, wenn in Meetings gegenseitig Leute laut werden oder sich auch keinen Raum, genau, sie unterbrechen, andere nicht zu Wort kommen lassen. Genau, und dann aber, wenn ich für mich entscheide, ich möchte in dieser Kultur bleiben, dann bin ich da absolut bei dir. Es braucht eine konsequente Moderation in Meetings und dann müssen auch Regeln aufgestellt werden, wer wie viel Redezeit hat. Das heißt, überhaupt ein Meeting länger als 45 Minuten ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll.
Weißt du was, ich würde sogar noch 30 beschränken. Bei mir im Unternehmen gibt es die Regel, kein Meeting länger als 30 Minuten. Ansonsten ist es kein Meeting. Ansonsten ist es ein Mini-Workshop. So ist es. Und ich sage immer, jedes Meeting kann so gut vorbereitet sein, dass man es in 30 Minuten abhandeln kann.
Absolut. Oder sogar noch kürzer, aber 30 Minuten voll. Also da bist du ja echt schon. Da seid ihr schon gut, seid ihr schon gut dabei. Cool. Also ja, dann eine Person festlegen, die moderiert und das auch wechseln, auch wieder im Sinne von Macht. Ja. Ne? Jedes Mal wechseln. Bei uns im Team-Meeting ist das zum Beispiel auch so. Es wird jedes Mal von jemand anders moderiert. Ja. Dann mit klaren Handzeichen, im virtuellen Raum ist es ja noch einfacher, sich zu melden und dann zu sehen, wer hat sich sonst gemeldet, sonst gemutet und wenn es eben ein Live-Meeting ist und dann werden eben diese Regeln permanent violated, also gebrochen, dann eben auch darauf direkt reagieren mit entweder, es gibt ja so Kärtchen, die ich hochhalten kann oder die Personen dann direkt drauf ansprechen, hey, bitte nicht unterbrechen, weil wir haben uns hier diese Meeting-Regeln gegeben, da hilft es auch nochmal, das zu visualisieren und hinzuhängen an Wand. Und dann halt die Sachen, die auch beschlossen werden, gleich festzuhalten und dann kann auch mit so Redundanzkärtchen gearbeitet werden im Sinne von, hey, das wurde diskutiert schon, das müssen wir nicht immer machen oder mit solchen Kärtchen, die darauf hinweisen, dass das jetzt nochmal in einem kleineren Rahmen gesprochen wird. Das heißt, da müssen Menschen aus der Gruppe untereinander das klären und nicht da und dann vielleicht nochmal auch grundsätzlich zum Thema Meeting Hygiene überhaupt fragen, wer muss in dem Meeting dabei sein und ist es vielleicht nicht sinnvoller, auch die großen Meetings zu zerkleinern, dass lieber kleine Gruppchen, die miteinander arbeiten, sich treffen. Und es müssen nicht immer alle dabei sein. Also in dem Sinne, ich habe sehr viele Verbesserungsmöglichkeiten dazu. Nur wie gesagt, ich challenge auch grundsätzlich die Idee des Meetings als mündlicher Unterhaltungskultur, finde ich nicht effizient.
Auf jeden Fall. Und wir machen auch ganz viel zum Thema virtuelle Kommunikation, virtuelle Führung. Und da ist das Thema Meeting auf jeden Fall auch so ein Dauerbrenner. Ich glaube, da können wir jetzt auch noch tiefer einsteigen. Aber lass uns mal abbiegen nochmal zu einem letzten Sprachthema. Und das ist das Thema Gendern. Ich weiß, viele Leute können es schon nicht mehr hören. Nichtsdestotrotz ist es so ein wichtiges Thema. Ich habe neulich auch einen Workshop gegeben und da sagte eine Frau, es wäre doch mal interessant, wenn das von Frauen kommt oder von diversen Gruppen, die dann sagt, aber also ich mache alles, aber Gendern, Und da merkte ich schon, wie mir irgendwie der Puls ging, weil ich halt absolut dahinter stehe. Ich merkte, dass ich leicht emotional wurde und das erstmal wegatmen musste. Kannst du mir einen Tipp geben, was sind so deine paar schlagkräftigsten Argumente für das Thema Gendern, wenn du Leuten begegnest, die sagen, ja, Gendern nervt?
Tipp 1, das Akzeptieren. Weil ich bin in der Hinsicht immer mehr Wissenschaftlerin als Trainerin oder Überzeugerin. Und wenn jemand für sich die Meinung gebildet hat, dass die Person sich diesem Sprachwandelphänomen nicht anschließen möchte, dann kann die Person das tun. Dann ist das ist das für mich erstmal eine persönliche Entscheidung. Und das ist mir dann auch egal, wenn diese Person nicht in meiner Unternehmung arbeitet, weil dann kommen wir nämlich eben zum zweiten Punkt. Was passiert denn, wenn ein Unternehmen sich entscheidet zu gendern und jemand anders macht da nicht mit oder warum gendern Unternehmen überhaupt? Ja, also das ist eben eine Frage, die du unterschiedlich beantworten kannst. Entweder sagst du, das ist, und dieser Auffassung bin ich, ein Sprachwandelphänomen und wir haben sehr viel empirische Belege dafür, dass sich dieses Phänomen auch noch weiter erhalten wird und dass es nicht wieder weggehen möchte. Und dann kann ich mir überlegen, gehe ich mit diesem Phänomen mit und zeige, ich bin eben offen und ich bin auch progressiv unterwegs und möchte mich auch dann für die weiteren Generationen öffnen, weil haben wir ja vorhin schon gehabt, für die U35 ist das relativ normal, dass gegendert wird. Die fragen sich dann eher, warum wird denn da nicht gegendert? So, und wenn ich dann diese Frage für mich so beantwortet habe, dann ja, habe ich entweder die Möglichkeit, ich gehe da eben mit, oder ich muss eben meinen Menschen erklären, meinen Mitarbeitenden oder auch vielleicht meinen KundInnen, warum ich nicht gendere, weil das ist nämlich der Punkt, den manche ganz gerne übersehen. Die haben dann Angst, wenn sie nicht, wenn sie gendern, dass sie dann einen Shitstorm bekommen, aber sie werden genauso einen bekommen, wenn sie es nicht tun. Weil es gibt, je nachdem, welche Zielgruppen ich bediene, ja, gewisse Erwartungen. Also das heißt, diese Frage sollte ich dann für mich klären, warum ich es als Unternehmen tue oder nicht. Und wenn ich es tue, dann soll ich es konsequent machen. Und das Letzte ist eben auch noch im Sinne von einer Kommunikationsgemeinschaft. Also wenn ich eben in einem Unternehmen arbeite, das ist meiner Meinung nach genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel zur Polizei gehe oder wenn ich in einer Bäckerei arbeite, dann gibt es da gewisse Codes, die werden dort ausgedrückt durch Uniformen zum Beispiel, die jemand anzieht. Ja? Und wenn ich als Unternehmen, als Sprachgemeinschaft auch einen Sprachleitfaden zum Beispiel eingeführt habe, dann ist das eine Aussage über die Sprache und auch dahinter stehende Werte, die ich als Unternehmen vertreten möchte. Und dann kann ich jetzt natürlich auch als Person sagen, nö, mache ich trotzdem nicht. Aber dann muss ich vielleicht trotzdem auch damit rechnen, dass das andere in dem Unternehmen nicht so cool finden, weil eigentlich haben sich ja darauf committed, ja, das zu tun und haben auch gesagt, warum sie das tun sollten. Und ja, diese Dinge erkläre ich dann immer und belege dann auch verschiedene Wege, wie man sowas machen kann. Und dann hat sich das meistens gegessen und war auch schon häufig so, dass in verschiedenen Vorträgen die Menschen danach zu mir kamen und dann sagen, ja, also tatsächlich dadurch, dass sie das so undogmatisch und wissenschaftlich angegangen sind, haben sie mich jetzt tatsächlich davon überzeugt, dass ich doch gendere.
Und was sind denn da deine zwei wesentlichsten Argumente so wissenschaftlich?
Ja, also das Sprachwandelargument ist für mich ein Argument, was eigentlich fast alles schlägt, weil wir, das heißt, dass Sprache sich permanent in einem dynamischen Umfeld befindet. Und genauso wie die Anglizismen, die inzwischen in der Sprache schon so tief verankert sind, dass wir sie permanent benutzen, die werden nicht wegzubekommen sein. Aus der deutschen Sprache wird auch das Gendern nicht wegzubekommen sein. Und das heißt, ich kann als Person die Meinung gerne weiter vertreten, dass ich Gender nicht gut finde, aber ich werde das Sprachsystem nicht ändern, weil inzwischen zu viele Institutionen, politische MeinungsbildnerInnen, Medien diese Sprachzeichen verwendet haben und dass es sich an der Frequenz sehr gut nachweisen lässt, dass diese Sprachzeichen bleiben werden. So, und das wegen, ich sage dann auch gerne immer, es gibt so ein schönes historisches Beispiel aus der Sprachgeschichte, dass zum Einführen des Wortes Automobil sehr viel Ärger auch entstanden ist. Und das haben sich verschiedene Vereine dann dagegen eingesetzt und sie wollten das Wort Stinkwägele. Auch das hat ihnen cool. nichts genutzt, ja. weil es einfach schon zu weit in der Sprachgemeinschaft verankert war. So ja, und okay. und ja. sowas wird dann halt erst ex post deutlich, also danach. Aber ich sage einfach, das ist quasi eine, sie können sich auch lieber mit was anderem ihre Freizeit oder ihre berufliche Zeit füllen, als zu versuchen, gendern zu verhindern, ja. weil es wird ja. einfach okay. nicht passieren.
Ja,
so.
Ja.
Und das ist das für mich das eigentlich ja. das stärkste Argument, dass sich Sprache nicht ja. intentional steuern lässt. Und so, das ist das Zweite, was ich dann deutlich mache, weil viele eben sagen, ja, Gender, das ist eine Sprachpolizei ja. und ja. das ist dogmatisch und da versucht irgendjemand anders was vorzuschreiben. Also es wäre ja vielleicht in manchen Fällen, würde ich es sogar ganz gut finden, wenn es so einfach wäre, aber so ist es nicht. Also es gibt Sprachangebote und bei solchen Phänomenen wie jetzt beim Gendern ist es ein ganz Spannendes, weil das kommt aus der Schriftsprache und das geht in die Mündlichkeitssprache bei den meisten anderen Sprachphänomenen, wie beim Anglizismen oder auch die Jugendsprache. Ne?
Ich Präpositionen, Bahnhof, genau.
Präpositionen weglassen, das kommt alles aus der Mündlichkeit. Ja, genau, Präposition. Das kommt aus der Mündlichkeitssprache und geht in die Schriftsprache über. Wie gesagt, es gibt Sprachangebote und die übernimmt dann eine Community und die übernimmt die nächste. Und es braucht aber eine kritische Masse an Sprechenden und ich kann gar nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben, dass ich tatsächlich als einzelne Position oder selbst als Bundesregierung wird mir das nicht gelingen, ja, dass ich so viel Lobbyarbeit machen könnte, dass Menschen ein Sprachangebot sie erzwingen könnte, das anzunehmen. Also so funktioniert einfach Sprache nicht und das ist eine grundlegend falsche Vorstellung von von Sprachsystem und auch Sprachwandel, was aber halt natürlich von vielen, auch jetzt gerade rechten politischen Parteien auch nochmal weiter propagiert wird, ja, dass das so funktionieren würde. Aber so funktioniert halt Sprache nicht. Und das kann ich auch niemandem dann eine Vorhaltung machen. Es sind halt nicht alle SprachwissenschaftlerInnen wie ich, aber ich kann denen das erklären und kann ihnen sagen, wie gesagt, Punkt 1, es wird sowieso weitergehen und ihr könnt das nicht aufhalten. Und Punkt 2, selbst wenn ihr das wolltet oder selbst wenn ich es wollte, dass es auf jeden Fall noch viel schneller geht, können wir das nicht tun, weil das eine so große kritische Masse von sprechenden Menschen braucht, sodass eine einzige Person die niemals mobilisieren kann.
Ja, okay, das ist auch nochmal ein ganz neues Argument für mich. Ja, toll. Ich erzähle sonst immer diese Geschichte von dem Jungen, der dann einen Unfall hat und ins Krankenhaus kommt. Und der Chirurg sagt, der Junge war mit dem Vater ja unterwegs und der Vater ist auch verunglückt. Und dann kommt der Junge ins Krankenhaus und der Chirurg sagt, ich kann ihn nicht operieren, das ist mein Sohn. Und alle sagen so, hä, aber der Vater ist doch verunglückt. Und dann so, ja, der Chirurg, ne, denken wir natürlich alle, ist ein Mann. Also ich finde, diese Geschichte ist auch immer so ganz schlagkräftig.
Total gut. Also finde ich auch nochmal toll, wenn du das machst. Und vielleicht für alle, die zuhören, ne, das geht auf die mentalen Repräsentationssysteme von Sprache ein, die eben zeigen, dass Sprache bei uns Bilder im Kopf erzeugt. Und je nachdem, welches Bild wir gelernt haben, ist das auch in der Sprache verankert. Ja. Und ja, damit lässt es sich dann eben schon an der eigenen Sprachverwendung nachweisen, dass wir bei einem Wort wie Chef oder Chirurg oder Lehrer, dass wir da eben nicht
Pilot.
Pilot, Feuerwehrmann, dass wir da nicht an Frauen mitdenken, sondern dass das dann ausgeschlossen ist und dass sozusagen, wenn wir wollen, dass mehr Frauen und andere Gruppen in Positionen kommen in der Gesellschaft, wo wir sie haben wollen, dann geht das leichter, wenn wir auch unsere sprachlichen Repräsentationssysteme
anpassen. Wenn ich Kinderbücher vorlese, dann passe ich das immer an.
Ja.
Dann lese ich, lese mal in meinen Augen schon so ein bisschen vor und dann sage ich immer, die Pilotin startet gleich das Flugzeug.
Ey, das ist ja cool. Also es gibt sogar auch inzwischen schon, also die Initiative Klischeefrei, die setzt sich da sehr viel dafür ein, dass eben die Kinderbücher gegendert sind, aber auch nicht nur gegendern, sondern eben auch, dass dort Menschen mit Behinderung abgedruckt sind, schwarze Personen, Personen, die vielleicht jetzt nicht aus der Elite kommen, sondern die auch aus anderen sozialen Schichten kommen. Also ja, dafür bin ich total dafür, dass auch die Literatur für Kinder in der Schule angepasst wird, aber auch vielleicht sonst die Lehrbuchliteratur. Also wenn ich jetzt gerade im Bereich denke, von Unternehmensgründungen. Es wird immer nur von der Gründer gesprochen. Ja. Und da die Stereotype ziehen sich halt fort, in jeglichem Bildungsbereich.
Und meine Tochter meinte auch schon, warum das bei Conny so ist, dass der Papa immer erst abends nach Hause kommt.
Oh, okay. Und was hast du ihr
gesagt?
Ja,
das ist eigentlich ganz schön traurig für Conny, oder? Dass der Papa immer erst abends kommt. Bei uns ist doch viel cooler. Da ist mal die Mama abends, die ersten abends nach Hause kommt, mal kommt der Papa erst abends nach Hause.
Ja, ich finde es auch, ich finde es eine gute Erklärung und ich finde es auch für den Papa voll traurig, wenn der immer nur erst abends nach Hause kommt.
Ja. Voll traurig, ne? Ich meinte so, ja, der Conny-Papa ist bestimmt auch traurig, dass er seine Kinder nicht immer mal tagsüber sieht. Und die Mama immer alles macht.
Bestimmt ist der traurig und der traut sich das vielleicht nicht zu sagen, aber absolut. Ja, das ist ja toll, dann bist du ja schon da sehr weit in der Aufklärungsarbeit dabei. Finde ich super.
Ja, auf jeden Fall. Genau, okay. Dann drittes Thema, Neurodiversität. Lass uns das nicht unter den Tisch fallen lassen. Dein aktuelles Herzensthema.
Ja.
Für alle, die noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, was bedeutet nochmal Neurodiversität?
Neurodiversität heißt, dass es Menschen genauso gehen kann mit ihren Gehirnen, sozusagen wie Biodiversität, dass es ganz unterschiedliche Arten von Pflanzen gibt. So ist jedes Gehirn anders aufgebaut, von Grund auf, aber auch durch gewisse Erfahrungen. Und Neurodiversität sagt eben, dass es nicht den Normaltypus gibt, sondern dass alle Arten von mentalen Repräsentationen völlig okay sind und das ist vor allem dann wichtig, wenn wir eben von Menschen sprechen, die Autismus haben, die ADHS haben, die sowas haben, was im Deutschen Leserechtschreibschwäche heißt, was im internationalen Bereich aber Dyslexie heißt, was Menschen mit chronischen Krankheiten betrifft, weil auch durch chronische Krankheiten, ne, durch Schmerzen zum Beispiel, ja, wird im Gehirn was verändert, sodass die Wahrnehmungen anders sind. Das betrifft Menschen mit Hochsensibilität, die Reize, Lichter, Gerüche, Geräusche viel stärker wahrnehmen, die also auch hier andere neurologische Repräsentationen haben. Und Neurodiversität zielt einfach darauf auch aus, dass neurodiverse Menschen mehr Platz haben. Das ist unglaublich schade, weil neurodiverse Menschen ein großes Potenzialreichtum mitbringen, Gesellschaft, weil zum Beispiel Menschen mit Autismus zu einem Viertel überhaupt integriert sind auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und oh, das wir das somit total ausklammern. Okay. Und dann frage mich immer, ja, alle beklagen Fachkräfte. Mhm. Ja, dann stellt halt auch Menschen ein, die ihr vielleicht bisher nicht in eurem neurotypischen, das ist nämlich so die Gegenseite, ne, neurotypischen Lebenslauf gerne habt oder die eben klassisch extrovertiert sind oder die Team-Events ganz toll finden, wo Kanu gefahren wird, um das mal so total klischeehaft zu machen. Also einfach auch zu denken, hey, es gibt auch andere Menschen, die gerne anders arbeiten würden und die vielleicht auch nicht in ein Großraumbüro wollen, aber auf die können wir uns auch einstellen und dann würden beide was davon haben.
Okay, und mal so ganz konkret gefragt, wenn ich jetzt neurodivers bin, angenommen ich habe ADHS, sollte ich das meinem Arbeitgeber sagen, meiner Arbeitgeberin, oder eher nicht? Was ist so deine Erfahrung? Ich frage aus einem ganz konkreten Beispiel, was ich jetzt selber auch im Umkreis hatte.
Also wir haben im Buch eine Liste von FAQs drin und da ist, wenn ich mich jetzt eben mit dem Thema beschäftige, was stellen sich denn für mich die Fragen? Und da ist genau diese Frage auch von Bedeutung. Und ich bin der Meinung, es hat mehr Vorteile als Nachteile, sich zu outen. Ja, also auch hier sprechen wir von Outing, wenn jemand das eben offen macht. Warum bin ich da der Überzeugung? Weil es eben inzwischen gut belegt ist, dass Menschen, gehen wir jetzt mal auf dieses Beispiel ein, wenn sie ADHS haben, sowieso mehr Stressempfinden haben und Stressoren, die auf das Leben einwirken. Und wenn ich dann die ganze Zeit mein So-Sein weiter unterdrücken muss, und vielleicht auch gewisse Coping-Handlungen im Job machen muss, dass ich, man nennt das Maskieren, ja, dass ich maskiere, dass ich ADHS habe, dann stresst mich das zusätzlich. Und das heißt, dann bin ich noch anfälliger für gesundheitliche Probleme. Und viele haben dann auch sogenannte Komorbiditäten, also entwickeln zusätzliche Krankheiten wie Burnout, Depressionen, Angststörungen, einfach weil sie das Gefühl haben, sie sind falsch, so wie sie sind. Und sie dürfen sich so nicht zeigen, wie sie sind. Und die Arbeitswelt ist nicht darauf zugeschnitten, wie sie sind. Dem gebe ich auch größtenteils recht, ist die Arbeitswelt nicht darauf zugeschnitten. Und deswegen ist das zumindest mein Rat, dann das zu kommunizieren und auch zu gucken, hey, wo kann ich denn vielleicht Hilfe bekommen oder wie kann ich da besser in meinem Arbeitsplatz dann damit klarkommen. Viele sind schon alleine dann erleichtert, wenn sie Homeoffice machen können oder auch mehr Homeoffice. Es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, können wir auch gleich darüber noch reden. Aber dann muss man trotzdem natürlich davor überlegen, was sind denn auch die Nachteile? Weil es gibt durchaus auch Unternehmen, die reagieren dann eben nicht so locker.
Ne, genau. ADHS, das bedeutet ja, dass du wahrscheinlich total chaotisch bist. Also jetzt sage ich jetzt mal einfach, keine Ahnung. Ne?
Ja,
dass
das muss nicht.
Dass du dich nicht fokussieren kannst, dass du hibbelig bist, weiß ich nicht. Was auch immer, dann müsste ich dann ja auch ein Stück weit in eine Aufklärung gehen. So, was heißt das denn konkret in meinem Fall, oder?
Ja, so, dass eben Menschen mit ADHS immer hibbelig sind und sich nicht fokussieren können, das ist auch ein gewisses Vorurteil, was wir über Menschen mit ADHS haben, aber einfach, weil sehr wenig Aufklärung da bisher vorhanden ist. Also das kann bei allen unterschiedlich sein. Es gibt auch viele, die mit ADHS einen sogenannten Hyperfokus haben. Das heißt, die können sich total in was vertiefen und sich verlieren. Also es geht eigentlich vor allem immer darum, wie ist die Person in der Lage, dieses Phänomen in ihr Leben integriert zu haben. Ja, es gibt genug Menschen mit ADHS, die sind ganz, ganz tolle VertrieblerInnen, weil sie eben so vielfach interessiert sind, schnell und für Themen brennen. Also es ist überhaupt nicht so, dass das dysfunktional sein muss.
Aber die und ich habe das jetzt eben auch eigentlich nur so mal genutzt, ne? Weil dann
mir ist das schon klar, wie die das. Ich glaube, das hat niemand irgendwie.
Weil Unternehmen dann ja oft, verstanden. Also dann schnell genau. in so einen Modus kommen, dass die das schnell irgendwo verbuchen und das wäre jetzt meine Angst. Also wenn ich das jetzt hätte, dann wäre und ich würde das meinem Arbeitgeber Geberin sagen, dann wäre das meine Angst, dass die irgendwie da mal was gehört haben. Und sich dann aber gar nicht irgendwie eigentlich damit richtig auskennen und dann denken so, ja, okay, mich dann so eine Schublade packen.
Ja. Also das ist auch absolut berechtigt, diese Angst. Ich habe eine Gruppe gegründet, ein Business-Netzwerk auf LinkedIn, ist auch kostenlos zugänglich, Neurodiverse Women and Female Allies. Da kommen solche Fragen auch
oft. Verlinke ich in den Shownotes.
Das wäre super cool, genau. Da kommen diese Fragen auch oft. Und es sind auch viele, die solche Sachen auch schon geäußert haben, die gesagt haben, hey, ich würde mich so gerne outen, aber ich kann es nicht, weil ich habe diese Führungskraft und ich weiß, wie die dann reagiert. Und ja, das sind berechtigte Ängste. Und das tut mir dann immer sehr leid für die Menschen in dem, in dem Setting. Und auch da, ne, bin ich vielleicht ein bisschen radikal, wenn ich sage, okay, überlegt euch, ob ihr dann dort weiter arbeiten möchtet, wenn ein Thema, was für euch scheinbar so wichtig ist, dort so gehandelt wird. Oder sucht euch Unterstützung. Also ich meine, es gibt ja inzwischen in vielen Unternehmen, es gibt Diversity-Beauftragte, es gibt Gleichstellungsbeauftragte, es gibt den Betriebsrat, die helfen können. Manchmal erleichtert es auch diejenigen, wenn sie ein Coaching in Anspruch nehmen oder vielleicht sowieso therapeutische Begleitung haben und das dann begleiten können. Also es muss irgendwie einen konstruktiven Umgang damit gefunden werden.
Ja, weil sonst, genauso wie du sagst, bin ich ja immer in so einem Doppelstress drin. Ne? Ich finde, das macht absolut Sinn. Also sich nochmal zu überlegen, das kann ich vielleicht eine Zeit lang aushalten, weil ich irgendwelche Ziele hier habe. Aber dann zu sagen, ich muss hier, du hattest das ja am Anfang gesagt, das hatte ich mir notiert, ich brauche eine Arbeitswelt, ich brauche einen Arbeitsort, der für mich gut ist. Ja. Ansonsten stehe ich hier einfach unter Dauerstress und was das zur Folge hat, wissen wir ja auch. Ja. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, darauf hinzuweisen, damit ich nicht in dieser Maskerade die ganze Zeit rumlaufe und
also nicht das authentisch ist letztendlich agieren kann. Richtig, das ist letztendlich nicht nur wichtig für das eigene Wohlbefinden und für die eigene berufliche Zufriedenheit, aber auch Selbstwertgefühl hatten wir es davor. Auch Selbstermächtigung, ja, kann ich zu meiner Stimme stehen und letztendlich dann auch psychische Krankheiten, Komorbiditäten, die dann kommen können, Depressionen, Angststörungen, aber auch körperliche Themen, ja, Schmerzen, die entstehen können, weil jemand immer wieder maskieren muss. Und da ist natürlich auch die Frage, ne, auch da können wir nicht nur vom Individuum hergehen und können sagen, ja, da müssen jetzt halt die Menschen mit ADHS entweder das alle sich outen oder sie müssen es eben alle in sich hineinfressen. Nein, so funktioniert es nicht, sondern es muss sich auch die Arbeitswelt umstellen, weil ich finde das eben schon auch krass. Ich habe jetzt in Vorbereitung für das Buch auch viel dazu recherchiert und die Zahlen sagen eigentlich, dass mehr als 50% in Deutschland mit einer chronischen Erkrankung leben. Und da ist die Frage, was ist eine chronische Erkrankung? Da wird sogar schon eine Allergie darunter gezählt. Also auch darüber lässt sich diskutieren, was ist das? Aber ich glaube schon, dass wir in Unternehmen einen anderen Denkansatz brauchen im Sinne von, was heißt gesund und was heißt krank? Und dass wir in gewisser Weise das normalisieren müssen. Und da möchte ja Neurodiversität eigentlich als Ansatz hin, dass jeder Mensch in seinem Leben Themen hat, die Persönlichkeit und auch das Arbeitsverhalten determinieren und manchmal vielleicht auch Phasen hat, in denen es der Person nicht so gut geht. Und da kann ich natürlich als Unternehmen sagen, okay, ich will aber die Person nur in ihren extrem produktiven Phasen und wenn sie das dann nicht hat, dann kicke ich sie raus. Aber dann denke ich, okay, dann dürftest du fast mit keiner Person zusammenarbeiten, weil Menschen sind ja keine motorischen Systeme, sondern sind emotionale Systeme, die alle durch verschiedene Phasen durchgehen. Und da gehört das als Unternehmen mit dazu, dass ich eine gewisse Fürsorgepflicht auch habe und dass ich nicht sage, ich nehme zwar das ganze Arbeitsmaterial der Person, aber alle anderen Dinge der körperlichen und psychischen Gesundheit, die lasse ich draußen. Ja, alleine wenn eine Person ein Lebensalter erreicht und wir haben ja immer eine elternde Belegschaft, dann entstehen sehr, sehr viele körperliche Einschränkungen, auch Schwerbehinderungen. Ja? Also ein Großteil der Behinderung entsteht im zunehmenden Lebensalter. Also ich finde das extrem lebensfeindlich, so eine Ansicht zu haben. Und ich finde das feindlich gegenüber Menschen mit chronischen Krankheiten, aber auch dann gegenüber einer elternden Belegschaft, so einen Blick sozusagen zu haben und zu sagen, hey, sobald du mir irgendwas öffentlich machst, dann werde ich dafür sorgen, dass du hier nicht mehr gut im System drin bist und dass du auch sozusagen deinen Arbeitsplatz nicht mehr
und
hast.
Und diese Dimension könnte man ja auch nochmal erweitern. Man kann das ja auch noch viel breiter machen. Ne? Man kann ja auch dann Leute, die gerade irgendwie kleine Kinder haben, weiß ich noch zu gut, die irgendwie nicht so in ihrer vollen Kraft sind. Also das geht ja praktisch irgendwie so dieses große Bild der Leistungsgesellschaft, ne? Und ich bin jetzt irgendwie gerade nicht in der Lage, da genauso schnell mitzudrehen, wie es irgendwie erwartet wird, und traue mich aber irgendwie nicht zu sagen, weil das da keinen Platz hat, so, hey, ich kann mich gerade nicht so schnell drehen. Ne? Also wie viele Leute kenne ich, die irgendwie müde zur Arbeit gehen, weil irgendwie sie die ganze Nacht irgendwo an irgendeinem Kinderbett gestanden haben und sich aber auch nicht trauen, in einem Meeting zu sagen oder morgens das erste Meeting zu verschieben, weil sie sagen so, ey, ich kann jetzt gerade nicht. Ne? Also so insgesamt ist es ja so ein gesamtes gesellschaftliches oder also auch das Ding so, wie wollen wir arbeiten und was ist eigentlich, was heben wir da eigentlich hoch?
Ja, also eigentlich geht, also stimme ich dir völlig zu. Also auch Neurodiversität geht in die Richtung, wir möchten Menschen als Individuen und als Menschen mit all ihren Fähigkeiten wertschätzen. Und es ist einfach absolut unrealistisch, dass ein Mensch an jedem Tag des Arbeitslebens eine 100% Leistungsfähigkeit hat. Und in gewisser Weise, beuten wir uns selbst aus in kapitalistischen Systemen. Ja, das soll jetzt gar nicht so krass rüberkommen, aber gewisserweise dadurch, dass wir immer mehr wollen und auch immer schneller wollen, schaffen wir es auch, extrem produktiv zu sein. Aber
zu einem Preis.
Das langfristig aufrechtzuerhalten, genau, hat einen Preis.
Ja.
So. Und es ist ja auch inzwischen, auch hier wieder, ne, auch im neuen Buch ist mir das wichtig, empiriebasiert zu arbeiten und auch mal anzugucken, wie hoch sind denn die Zahlen von Menschen, die Burnouts haben, die psychische Erkrankungen haben. Und das sind eben erschreckende Anstiege der Raten von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also sogar die Suizidrate ist auch angestiegen. Es sind wieder auch über 10.000 Menschen im Jahr. Das gab es auch eine lange Zeit nicht. Also die Gesundheitskosten werden sich bis 2030 verdoppelt haben. Auch aufgrund der psychischen Erkrankung, aber auch wegen Skeletterkrankungen, weil wir so viel sitzen und uns nicht mehr bewegen und uns ungesund ernähren. Also auch das ist natürlich auch teilweise eine Folge von einer ungesunden Arbeiten. Also zumindest bei mir, ich neige dazu, mich schlechter zu ernähren.
Hattest du eingangs erzählt, genau.
Mit viel Stress. Ja, also all diese Dinge, die sind halt dann auch irgendwann volkswirtschaftlich von Schaden und nicht nur betriebswirtschaftlich. Und deswegen möchte ich gern früh genug gegensteuern und sagen, hey, guck doch mal, dass alle ein bisschen gesünder sind in dem Unternehmen. Betriebliches Gesundheitsmanagement, und dazu gehört es eben auch nicht mehr nur auf körperliche Krankheiten zu schauen, sondern auch auf psychische Krankheiten und vielleicht auch auf das, was gar keine Krankheit ist, sondern was Teil von menschlicher Vielfalt ist, von Neurodiversität.
Ja, spannend. Ja, toll. Und wenn ich jetzt neurodivers bin, nochmal so hier so einen kleinen Call to Action vielleicht von deiner Seite, kann ich deinem Netzwerk beitreten bei LinkedIn, das haben wir eben schon gehört. Also wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Was kann ich noch machen? Dein Buch lesen?
Das kann ich noch machen, genau, unbedingt das Buch lesen. Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, also ich habe gesagt, mit Büchern lässt sich nicht viel Geld verdienen, und das war uns jetzt auch hier wichtig, dass wir das mit einem sehr niedrigen Preis verkaufen dafür, wie umfassend das ist und wie viele Checklisten drin sind. Also ihr könnt das Buch bestellen für 9,99 €, das heißt Handbuch Neurodiversität, warum EntscheiderInnen neurodiverse Menschen brauchen. Und da ist eben nicht nur ein Teil drin, der überhaupt aufklärt, was Neurodiversität ist, welche Themen da dazugehören. Wir haben jetzt schon über ADHS gesprochen, über Autismus, wir haben über chronische Schmerzen gesprochen. Also ganz viele Dinge habe ich da auch aufgelistet, um Begriffe besser zu verstehen und auch um vielleicht sich selbst einschätzen zu können, hey, bin ich neurodivers, bin ich nicht. Aber dann gibt es auch eben für Unternehmen einen ganz wichtigen Teil im Sinne von, wie kann ich neurodiverse Menschen empowern, wie kann ich sie anstellen, beschäftigen, wo finde ich sie überhaupt, wie rekrutiere ich sie, wie läuft denn neurodiverser Rekrutierungsprozess ab, da kleiner Spoiler, dass sich viele neurodiversen Menschen zum Beispiel extrem scheuen vor Assessment Centern, ja, oder auch, dass sie gerne die Kamera vielleicht gerne ausschalten würden bei einem Gespräch. Also solche Sachen transparent zu machen. Und es gibt auch ein Kapitel Leadership, wie werden neurodiverse Menschen geführt. Und dann auch besonders spannend, es gibt auch viele Führungskräfte, die neurodivers sind. Ne? Ja, wie kann ich denn als Führungskraft? Genau, also gerade auch bei CEOs gibt es dazu einige Studien, dass die vermehrt Probleme haben mit Schriftsprache, was sogenannte Dyslexie ist. Oder es gibt auch sehr, sehr viele Menschen mit Autismus im IT-Bereich oder auch die sich selbstständig machen, ne, wie ich zum Beispiel. Und genau, wie das dann so abläuft beruflich. Und natürlich gibt es am Ende auch noch einen Teil zum Thema Sprache, inklusive Sprache. Und das, darüber haben wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen. Ich glaube aber, das wird auch in Zukunft noch viel wichtiger werden, die sogenannte anti-ableistische Sprache.
Was heißt das?
Oder auch ableistische Sprache, anti-ableistische Sprache. Das bedeutet eben, Menschen, über Menschen wertschätzend zu sprechen, die nicht der Norm entsprechen in Bezug auf Krankheiten und Behinderungen. Und das würde zum Beispiel heißen, dass ich jetzt nicht zu einer Person sage, du Spastiker oder du bist verrückt oder ja, das ist ja Wahnsinn. Weil das sind alles Begriffe, die aus diesem Spektrum kommen. Und auch zum Beispiel das Wort Asperger-Autismus. Ne? Asperger wird auch nicht mehr gesagt, wird von vielen als verletzend empfunden. Oder auch wenn ich sage, du bist auf einem Auge blind oder bist du taub. Das ist alles nicht wertschätzend gegenüber Menschen, die chronische Krankheiten
oder Und ich finde allein schon, sag mal, wenn man sagt Behinderte. Ne?
Genau, das ist auch nicht gut, richtig. Würde ich auch nie.
Das ist auch nicht gut, sondern dass man sagt Menschen mit Behinderung. Mit Behinderung. Weil an allererster Stelle ist es ein Mensch.
Total.
Und er hat halt eine Behinderung und es gehört sich einfach nicht mehr zu sagen Behinderte.
Genau, das ist auch etwas, was ich in den, also wir haben dazu inzwischen auch schon Workshops, also als Teil der inklusiven Sprache, die sogenannte anti-ableistische Sprache, und da vermitteln wir diesen Ansatz, das heißt People-First-Ansatz, eben wie du erklärt hast, zuerst der Mensch und dann Menschen mit Behinderung, Menschen mit Autismus, Menschen mit chronischen Schmerzen, dass ich das als Unternehmen oder auch als Organisation ernst nehme. Und leider sind eben, und da hoffe ich, dass sich da auch die Politik ändern wird, viele Termini, die so im politisch-rechtlichen Spektrum genutzt werden, sind meiner Meinung nach auch feindlich für Menschen mit Behinderung, weil wenn es die Bezeichnung gibt, das ist die Behindertentoilette oder das ist jetzt ein Schwerbehindertenausweis oder das ist ein Behindertenparkplatz. Das sind für mich keine Begriffe mehr, die zeitgemäß sind. Die würde ich alle anpassen wollen. Genau, und darum geht es am Ende in dem Buch auch. Und dann, ich liebe Listen. Also ich bin ein totaler Fan von so Listen und so Bullet Points, so Checklisten. Am Ende gibt es nochmal 20 Seiten. Sowohl meine persönliche Checkliste zur effizienten Arbeitsorganisation, weil ich inzwischen behaupte, durch meine vielen Krankheiten und MitbewohnerInnen, mit denen ich lebe, kann ich wahnsinnig effizient arbeiten, weil ich weiß nie, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Und deswegen habe ich einen sehr effizienten Arbeitsstil entwickelt. Der kann danach gelesen werden. Aber es gibt auch eine Recruiting-Checkliste, eine Checkliste zum Onboarding, eine Checkliste für Bewerbungsgespräche, für Assistenzmöglichkeiten. Also ganz, ganz so richtig praktisch, so richtig hands-on. So eine Checkliste, wo dann auch drin steht, hey, Schriftgröße 12 oder größer verwenden, dass auch alle den Text lesen können und barrierefreie Sprache.
KI-Bilder checken.
KI-Bilder, das ist da drin, es ist aber auch tatsächlich, und das ist jetzt, da unterscheidet es sich von den anderen Fachbüchern, es ist eine Mixtur, weil es ist zwar ein sehr großer fachlicher Teil drin, aber die ersten 50 Seiten ist ein rein persönlicher Teil, wo ich über meinen neurodiversen CV schreibe, weil ich eben es auch selbst immer wieder gesehen habe, wie sehr es mich unter Druck gesetzt hat oder auch immer noch unter Druck setzt, wenn ich diese perfekt gepflegten LinkedIn-Timelines und auch sonst sehe, auf denen allen immer schreiben, was Tolles passiert ist. Ne, das tue ich natürlich auch, ja. Und von außen ist das vielleicht nicht so nachvollziehbar, aber ich habe dann eben auf diesen ersten 50 Seiten meinen eigenen neurodiversen CV nochmal geschrieben und so meine eigenen Lebensstationen abgearbeitet, dass vielleicht auch alle anderen mal sehen, was so hinter diesem Image auch passiert und wie ich mit den Sachen umgegangen bin. Also das ist sehr persönlich von meiner Krankengeschichte, von den Angststörungen bis hin zum Autismus, alles Mögliche darin berichtet.
Ja, ja, so, das, so dass du auch als Vorbild für andere agieren kannst.
Ja, und, so
ja, ich
so kannst
schon,
du das,
ne? Also wenn man dann
ja?
sieht, so,
das wäre natürlich schön, wenn das so wäre.
Ja. Ja, würde ich schon so sagen. Ne? Also so bin ich damit umgegangen. Nice. Und hey, guckt, wo ich stehe, und das könnt ihr auch.
Ja, ich bin aber natürlich, ne, und das ist auch, das habe ich auch in einer Fußnote deutlich gemacht, ich bin in einer privilegierten Situation, weil ich selbstständig bin, weil ich inzwischen verschiedene Firmen aufgebaut habe, einen KundInnenstamm, eine Reputation, bei der ich mich das auch trauen kann, das zu sagen oder beziehungsweise mich auch einfach inzwischen traue und sage, okay, wer dann keinen Bock hat, mit mir zu arbeiten, so what? Ich hätte das am Anfang nicht gemacht, wenn ich erst jetzt seit einem Jahr selbstständig gewesen wäre und noch nicht gewusst hätte, dass das gut läuft. Weil natürlich machst du dich auch dadurch angreifbar. Und das haben natürlich auch manche gesagt, so von wegen so, oh, möchtest du solche privaten Informationen über dich preisgeben? Und gerade meine Eltern sind immer ganz, ganz besorgt, warum ich denn sowas über mich erzähle. Und das ist natürlich auch was jede Person für sich selbst klären muss, ob sie so sich so outen möchte und auch in welchem Aspekt sie sich outen möchte. Also ich habe hier zum Beispiel recht ehrlich darüber geschrieben, dass ich in den letzten 2 Jahren nach einem Lärmunfall und Tinnitus eine schwere Depression hatte bis hin zu Suizidgedanken. Ja, und das ist natürlich auch wiederum dann eine Frage, wie das Image, was andere von einem haben, dann damit in Korrelationen geht. Und ich finde das wichtig für mich. Ich weiß aber auch von vielen anderen neurodiversen Frauen, die sagen, hey, ich will das nicht. Ich will anderes Image von mir nach außen tragen mit meiner Kommunikation und Menschen sollen das nicht wissen, wie scheiße es mir mal geht.
Ja, ja, klar. Also das muss man dann immer gucken, mit was will man auch wieder konfrontiert werden da draußen,
genau.
Ne? Wenn man dann da draußen unterwegs ist.
Total, ja, richtig.
Simone, wow, we covered a lot of ground, würde ich im Englischen sagen, um in Anglizismen hier weiter auszuführen. Also wir haben sehr viele Themenbereiche, haben wir uns drin bewegt. Ja, vielen Dank für dieses total interessante Gespräch und all deine Expertise, die du hier zur Verfügung gestellt hast.
Ja, also ich kann nur Danke sagen. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ich hatte das eigentlich viel kürzer geplant, aber du hast das so toll recherchiert und paraphrasiert und das Gespräch mit aufgebaut. Also ich habe dir vor allem zu danken, dass du das hier zur Verfügung gestellt hast.
Ach schön, das freut mich.
Klasse.
Dann, vielen Dank und ich wette, wir werden noch ganz viel von dir hören, so triebig, triebig ist ein blödes Wort, aber so wie
doch,
du in den Themen unterwegs bist und da irgendwie immer wieder dich umschaust, was braucht es jetzt? Also ich bin schon ganz gespannt, in 10 Jahren von jetzt, wo werden wir dich da wiederfinden?
Aber you never know, was das Leben so für mich vorgesehen hat. Also vielen Dank auf jeden Fall an dich und an alle, die zugehört haben. Und danke, dass ihr euch für die Themen einsetzt.